Heute ist Wahl, haben wir schon gehört, haben wir auch vorher schon gewusst. Und deshalb habe ich heute auch das Thema gewählt, Christ und Politik. Wie verhalten wir uns als Christen in einer im Wesentlichen nicht christlichen Umgebung? Dazu kann man ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Dazu gibt es vielleicht auch Kontroversen. Und der Predigttext spricht hinein in eine Situation, in der war das ähnlich. Da hat sich das Volk Gottes plötzlich in einer Umwelt wiedergefunden, in der ihr Gott, Jahwe, nicht verehrt wurde, sondern andere Götter. Da mussten sie eine Antwort finden auf die Frage, was machen wir jetzt? Wie verhalten wir uns hier? Welche Beziehungen nehmen wir auf zu unserer Umwelt oder eben nicht? Wie sollen wir uns stellen zu Babylon? Und da gab es ziemlich verschiedene Antworten. Vor allem, wenn man so die Texte liest aus dieser Zeit, werden so zwei Grundrichtungen deutlich, die sich herauskristallisiert haben. Die eine Grundrichtung, die eine Haltung war eine Resignation. Die sagten, wir halten uns hier raus. Mit den Babyloniern, mit diesen Gottlosen wollen wir nichts zu tun haben. Und außerdem hätte sowieso alles keinen Zweck. Ich möchte uns die Stimmung dahinter mal ein kleines bisschen spüren lassen und lese ein Lied, einen Psalm, der in dieser Situation geschrieben wurde. Psalm 137. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder. Unsere Peiniger forderten Jubel, singt uns Lieder vom Zion. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde? Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben. Wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem. Sie sagten, reißt nieder, bis auf den Grund reißt es nieder. Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Wenn man liest, was ihnen passiert ist, kann man das schon verstehen. Also diese Haltung früher, als wir in Jerusalem waren, da war es gut. Da war Gott bei uns. Und jetzt ist es schlimm. Jetzt ist alles schlimm. Hoffentlich ist das bald vorbei. Da waren die Resignierten. Und dann waren die, die sagten, jawohl, es ist schlimm, aber nur Mut, bald ist alles vorbei. Gott hat zu uns gesprochen. Er sagt, bald werde ich diesem Spuk hier ein Ende machen, bald kommt ihr zurück in euer Land. Davon lesen wir in Jeremia 29. Da sagt schreibt Jeremia, zwar meint ihr, der Herr habe euch auch in Babel Propheten erstehen lassen. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Also diese Propheten, von denen Jeremia hier spricht, die sagten, ihr müsst nur ganz kurz in Babel bleiben. Gott bringt euch bald zurück, haltet euch hier raus, ihr seid gar nicht wirklich hier. Und wir hören hier, nicht jeder, der den Namen Gott, das Wort Gott im Munde führt, spricht auch im Auftrag Gottes. Also das waren so zwei Haltungen zur Politik, die die Verschleppten in Babylon vertraten. Die einen sagen, hat doch alles keinen Zweck, wir halten uns hier raus. Die anderen, geht uns hier nichts mehr an, wir sind sowieso bald wieder weg. Haltet euch da raus. Das war beiden gemeinsam, wir halten uns hier raus. Und noch was war ihnen gemeinsam, nämlich die Haltung zur Gegenwart. Zur Gegenwart im gottlosen Babylon. Das war eine Art großes Nichts. Eine Unterbrechung in ihrem Leben. Damals, da war es gut. und wartet nur, bald wird es wieder gut. Aber jetzt in der Gegenwart hier in Babel, da heißt es Augen zu und durch. Da heißt es überwintern. Dabei hilft es natürlich, sich zu erinnern, wie war es damals, als wir noch glücklich lebten in Gottes Land. Und es hilft zu hoffen, bald ist es wieder soweit, aber jetzt nur nicht dran denken. Und in dieses Gemisch von Meinungen spricht Gott hinein durch seinen Propheten. Und der bringt klar und eindeutig zur Geltung, was Gott will. In dieser Situation, in der die einen verzweifelt sind und resigniert, in der die und nur in der Vergangenheit leben, in der andere hochgespannte Hoffnungen haben und schon in der Zukunft leben, da hinein hat Gott sich eingemischt. Und dieses Wort erreicht sie auf eine ganz ungewöhnliche Weise, nämlich in einem Brief. Es war eine Gesandtschaft gekommen aus Jerusalem, aus der zerstörten Stadt, in der hausten noch einige Überlebende. Das gab es bisher noch nie, so eine Gesandtschaft. Und die hatten einen Brief dabei von einem Propheten. Das ist auch der einzige Brief eines Propheten, von dem wir im Alten Testament lesen. Und jetzt bekommen die Resignierten und die enthusiastisch Hoffenden ein Wort des lebendigen Gottes. Und die Frage ist, welche von den beiden Richtungen wird Recht bekommen? Hinter welche dieser Haltungen stellt sich Gott? Ich lese aus diesem Brief Jeremia 29 ab Vers 1. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Soweit der Brief Jeremias. Und wir merken, Gott gibt keiner dieser beiden Meinungen recht. Keine Resignation, kein Rückzug in die Vergangenheit. Auch kein schnelles Überspringen der jetzigen Lage, kein Sprung in die Zukunft. Gott verweist sie an die Gegenwart. Er sagt ihnen, kommt hier richtig an. Hier in Babylon. Richtet euch hier ein. Und zwar für lange. Nicht für immer, aber für lange. Nicht in Zelten. Baut euch Häuser. Pflanzt Gärten, dauert auch eine Weile, ehe man von denen was hat. Und er sagt ihnen, in 70 Jahren wird es eine einschneidende Änderung geben. Dann führt euch Gott zurück. Aber für die, die das hören, für die, die diesen Brief bekommen haben, bedeutet das zu unseren Lebzeiten nicht mehr. Wir werden das nicht mehr erleben. Das hier in Babel, das ist für unser ganzes Leben, wenn das stimmt, was Jeremia hier schreibt. Das hier in seiner Unklarheit, in all dem Ärgerlichen, in dem, was uns genommen wurde. Das ist also der Weg, den ihnen das Gotteswort durch Jeremia weist. Lebt heute, lebt hier, nehmt diese Zeit von Gott an, nehmt diese Umgebung von Gott an und die Verhältnisse hier. Bringt euch ein, kauft euch Häuser, macht euch Gärten, gründet Familien und bleibt dabei nicht abgeschottet unter euch. Nicht macht das aber schön für sich, sondern macht euch zum Ziel, dass es dieser Stadt gut geht, dass es den Menschen in ihr gut geht, den Babyloniern. Einige Handschriften lesen hier nicht, suche den Frieden der Stadt, Suche der Stadt Bestes, sondern Suche den Frieden des Landes. Das hing ja auch zusammen. Babylon war Hauptstadt und Regierungssitz, wie das Berlin auch ist. Das war also die Weisung Gottes. Suchet der Stadt Bestes. Nun kennt ihr vermutlich alle diesen Satz, das klingt so harmlos wie nur irgendwas. Und vielleicht denken manche, ja, Suche der Stadt Bestes, schön, warum nicht, kennen wir, passt immer bei so einer Gelegenheit. Bei den Leuten, die den Brief bekommen haben, war das anders. Für die hat dieser Satz nicht gepasst. Überhaupt nicht. Der hat ihnen auch nicht gepasst. Es war eine Zumutung für viele. Für die klang das wie eine Aufforderung vom Glauben abzufallen. Und es gab heftige Proteste. Weil die Stadt, das war eben nicht Berlin, das war Babylon, das waren die Feinde. Und das war auch nicht so ein Feindbild, das irgendwelche Ideologen gezüchtet haben. Das waren wirklich Feinde. Die das gehört haben, viele von denen haben ihre Frauen durch sie verloren, ihre Männer, ihre Söhne. Da waren Verstümmelte, da waren Kinder, die hatten keine Eltern mehr. Da gab es Grausamkeiten, dass es einem schlecht werden konnte. Man lese das mal nach im Buch Klagelieder. Da klingen einem die Ohren. Und alle hatten sie ihre Heimat verloren. Der Tempel. Sie waren ihrem Gott ferngerückt. Ist doch klar, dass die für diese Leute keine freundlichen Gefühle hegten. Nochmal zur Erinnerung, Schluss von Psalm 137. Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Und für diese grausamen Mörder sollen sie jetzt beten. Beziehungsweise für ihre Verwandtschaft und alle, waren natürlich nicht alle dabei. Und für die sollen sie beten, sie sollen sich um ihren Frieden bemühen, sie sollen sich darum bemühen, dass es denen gut geht, um ihren Shalom. Dass es denen in jeder Weise gut geht. Denen, die alles, was ihnen wert und wichtig war, kaputt gemacht hatten. Das ist eine fast unerträgliche Zumutung. Das ist eine unverschämte Provokation und kein Wunder, dass es da Empörung gab und einen Aufschrei. Gegenbriefe und was nicht alles, kann man dann nachlesen, wenn man das Kapitel weiterliest. Außerdem wurde dann gesagt, dieser Jeremia, der ist auch politisch nicht ganz sauber. Schon vor der Katastrophe, als Jerusalem noch nicht besiegt war, als es noch nicht zerstört war, da hat der schon immer gesagt, ihr habt keine Chance. Jerusalem wird fallen, ihr werdet alle ausgerottet. Zum König hat er gesagt, Kapitel 24, steckt eure Hälse in das Joch des Königs von Babel und dient ihm und seinem Volk, dann werdet ihr am Leben bleiben. Warum wollt ihr, du und dein Volk, durch das Schwert, durch den Hunger und durch die Pest sterben, wie der Herr über die Nation geredet hat, die dem König von Babel nicht dient? Er sagt also allen Ernstes seiner Regierung, seinen Leuten, dient diesem gottlosen König, der da vor euren Toren steht, einem Götzendiener. Und es kommt noch schlimmer. Jeremia nennt diesen Nebukadnezar einen Knecht Gottes, diesen Mörder ihrer Väter und Söhne. Das roch doch alles ziemlich nach Verrat, das roch nach Kollaboration. Und dazu passt auch bestens, wie dieser Brief hergekommen ist, durch eine Gesandtschaft an Nebukadnezar. Eine Gesandtschaft, die dem Erzfeind die Loyalität der letzten Überlebenden von Jerusalem zusichert. Loyalität zum Feind. Da braucht man überhaupt keine Fake News, um diesen Propheten schlecht aussehen zu lassen. Und genau in dieser Linie lag doch auch wieder dieser Brief. Wenn sich Jeremia da mal nicht politisch vor deren Karren hat spannen lassen. Also die Chancen standen ziemlich schlecht, dass Jeremias Brief als Gottes Wort angenommen wird. Das war auch überhaupt so seine Grunderfahrung. Das hat er über Jahre und Jahrzehnte erlebt, Jeremia, dass er abgelehnt wird, dass er isoliert wird, dass er angefeindet wird und dass seine Botschaft wirkungslos verhallt. Diesmal war es anders. Diesmal war es anders. Sein Brief hat eingeschlagen. Er hat den Verschleppten in Babylon geholfen, ihre schwere Glaubenskrise zu bewältigen. Er hat ihnen geholfen zu verstehen, warum es so gekommen ist. Und dass es nicht ohne Gott so gekommen ist. Er hat ihnen die Einsicht gegeben, die Gegenwart in Babylon, das ist nicht ein großes Loch in der Zeit, das ihr irgendwie überstehen müsst, sondern auch diese Gegenwart ist Gottes Zeit. Zeit, in der unser Gott auch da ist. Und dieses Babylon, das ist nicht nur das Land der Feinde, auch hier ist Gott. Die ganze Erde ist des Herrn. Nicht nur Jerusalem, nicht nur Israel. Der Brief war also Seelsorge im besten Sinne. Und sie haben sich eingelassen auf diese Weisungen in dem Brief. Sie haben es geschafft, einen Weg zu gehen zwischen Resignation und einem abgehobenen Enthusiasmus. Sie sind in Babylon heimisch geworden. Sie haben sich eingebracht, ohne ihre Identität zu verlieren. Das war ja die große Sorge. Dann gehen wir auf. Haben sie nicht gemacht. Im Gegenteil, die ungemein starke jüdische Identität, wie sie sich durchgehalten hat über Jahrtausende bis heute, die ist dort entstanden, in Babylon, im Exil. Dort haben sie gelernt, wie leben wir unter Menschen, nicht in unserem Land. Wie können wir da leben, uns mit der Umwelt verbinden und trotzdem wir selber bleiben. Das haben sie dort gelernt und das haben sie über die Jahrtausende dann auch durchgeführt. Und der Neuanfang in Jerusalem, ungefähr 80 Jahre später, der wäre ohne die Verschleppten aus Babylon nicht denkbar gewesen. Also Jeremias Wort ist angenommen worden. Es hat den Anstoß gegeben, auch diese Gegenwart in einer gottlosen Umwelt von Gott zu nehmen. Als eine Zeit zum Leben, als eine Zeit zum Wirken und sich einmischen. Und nicht als ein großes Nichts, in dem man halt überwintern muss. Was kann uns heute hier in Berlin am Tag der Bundestagswahl dieses Wort sagen? Drei Dinge. Das erste ist eine Haltung, die Haltung zu unserer Umgebung, die darin zum Ausdruck kommt. Diese Weisung baut Häuser, pflanzt Gärten, gründet Familien. Die drücken eine Haltung aus, die sagt, ich will mich nicht verkriechen in meine Vergangenheit. Ich will mich nicht verkriechen in eine eventuelle Zukunft. Ich will bewusst im Heute und Hier leben. Dieses Wort sagt uns, lasst euch ein auf die Zeit, in der ihr lebt. Lasst euch ein auf den Ort, an dem ihr lebt. Auf die Umgebung, auf die politischen Verhältnisse. Nehmt sie als eine Zeit, in der Gott da ist, in die er hineinwirken will. Und zwar besonders durch seine Leute. Durch Leute, die bewusst versuchen, nach seinen Maßstäben zu leben, die ihr Urteil schärfen an diesem Gott und an seinem Sohn, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und in der Umgebung, in der wir heute leben, ist das wohl viel leichter als vor 2500 Jahren für die Verschleppten in Babylon. Das ist das Erste. Lasst euch ein auf eure Zeit als auf eine Zeit Gottes. Das Zweite, betet für sie. Beten für die Stadt, für das Land. Im ersten Timotheusbrief werden wir dazu aufgefordert, für die Regierenden zu beten. Das bedeutet nicht, alles beim Alten lassen zu wollen. Die Regierenden damals, die waren nicht so ganz ohne. Das bedeutet nicht, einfach für einen ungestörten Fortgang der Regierungsgeschäfte zu sein. Oder alles gut zu heißen. Für jemand beten, das heißt ja auch auf Gott hören, im Blick auf diese Menschen, im Blick auf diese Sache. Das vor Gott zu sehen, vor Gott zu bringen, sie in seinem Licht zu sehen. So ein hörendes, schauendes Beten. Und das gibt gerade einen freien, einen unabhängigen Blick für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Welt. Auch für Dinge, die sich ändern müssen. Und Beten verändert. Im Beten erwarten wir von Gott, dass er etwas tut, dass er etwas verändert, dass er Dinge verändert, um die wir bitten. Und Beten verändert uns, die wir beten. Das ist nicht das Unwichtigste dabei. Es verändert uns und setzt uns in Bewegung. Jedenfalls in Bereichen, in denen wir etwas tun können. Das ist ja auch eine Gelegenheit, wenn wir so Dinge vor Gott bringen, dass er uns unsere Verantwortung zeigt, dass Gott dann antwortet, das Und ich, was du gerade zusammen siehst, und du bist da auch mit drin, da habe ich was für dich zu tun. Kann ja passieren. Es ist eine Gelegenheit, dass Gott uns unsere Verantwortung zeigt, dass er uns Mut gibt, uns solchen Aufgaben zu stellen. Und damit sind wir schon beim dritten, betet für sie und sucht der Stadt Bestes. Macht euch das zum Ziel, den Shalom der Stadt, der Menschen, die in ihr residieren, wohnen, hausen, dass es denen gut geht. Sucht, kümmert euch. Das Wort, das hier mit suchen übersetzt ist, das heißt auch erkunden, fragen, untersuchen. Also da steckt auch drin, macht euch kundig, was der Stadt, dem Land wirklich gut tut. Das liegt nicht immer auf der Hand. Fragt nach, bildet euch ein fundiertes Urteil. Lasst euch nicht abspeisen mit Parolen, mit Plakaten, mit irgendwelchen Allerweltssprüchen, mit fettgedruckten Überschriften. Und dann bedeutet das auch, dieses Suchen bedeutet auch Streben nach, etwas verlangen, etwas fordern, danach trachten. Also ganz handfeste Sachen. Bildet euch ein solides Urteil und dann setzt euch dafür auch ein. Setzt es durch, fordert es, mischt euch ein. Sucht den Frieden. Nicht nur euren, das steht gar nicht, sondern den der Stadt. Das gehört zu unserem Auftrag als Christen, die wir uns das auch aneignen. Solches Streben nach dem Wohl der Stadt, das teilen wir natürlich mit vielen Nichtchristen, die oft mit großem Einsatz oder in ihrer Arbeit oder neben ihrer Arbeit sich dafür einsetzen. Auch diese Haltung, sich bewusst im Hier und Jetzt einzubringen, das teilen wir mit vielen Nichtchristen, nebenbei gesagt auch mit vielen Politikern, die sich dafür eine Menge kosten lassen. Nicht aber diese Mitte. Die teilen wir nicht mit ihnen, aus der dieser Einsatz bei Christen lebt. Diese Mitte, das Gebet für unser Land, dieses Schauen und Fragen vor Gott, davon empfängt unser Einsatz eine Unabhängigkeit, eine nüchterne Sachlichkeit, eine Motivation. Und das gilt für uns alle, für die, die in diesem Bereich eine besondere Aufgabe sehen und für die anderen auch. Diese nüchterne Sachlichkeit, die aus dem Beten kommt, die aus dem Hören auf Gott kommt, die wünsche ich mir für uns, wenn wir heute die Verantwortung wahrnehmen, mitzuentscheiden, wer für die nächsten 4 Jahre dem Wohl unseres Landes nach unserer Meinung am besten dient. Einige haben das schon gemacht, habe ich gehört. Jetzt könnte ich an dieser Stelle Amen sagen und sagen, okay, das war jetzt so eine grobe Richtung, so eine ungefähre. Jetzt könnte man aber fragen, was bedeutet das dann nun für die Frage, für die, die es noch nicht gemacht haben, wo wir heute unser Kreuz machen? Das ist natürlich eine problematische Sache. Wahlempfehlung von der Kanzel geht nicht. Zu Recht könnt ihr sagen, also ich habe mir ein Urteil gebildet, das sieht so und so und so aus. Ich halte es für ziemlich vernünftig und ich empfehle euch, das auch so zu machen. Abgesehen davon, dass ihr das vermutlich deswegen noch lange nicht machen würdet, gehört sich das nicht, wäre das ein Missbrauch. Sowas geht nur in Ausnahmesituationen, in denen wir zum Glück nicht leben. Aber es gibt schon Dinge, auf die man bei seiner Entscheidung achten kann. Kriterien. Und ich traue mich heute mal, nochmal in die Richtung eine kleine Runde zu versuchen. Wonach kann man sich richten bei seiner Entscheidung? Aus diesem Vers heraus, suchet der Stadt Bestes. Betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Kann man natürlich zuerst fragen, was ist denn das Beste? Sind wir bei den Inhalten? Und dann wird es kompliziert, gibt es ein großes Durcheinander und tausend Sachen, die verschiedenen Parteien so ins Schaufenster stellen. Da gibt es nicht das eine große Ding im Moment. Das ist für ein funktionierendes Land auch gut so. In den 90er Jahren gab es einen konziliaren Prozess. Da haben Christen gesagt, das Wichtigste ist Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Das waren, glaube ich, oder sind auch sehr wesentliche Dinge. Zum Glück geht es im Moment nicht um Entscheidungen, die über Frieden oder Nichtfrieden entscheiden. Aber Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, das sind natürlich wesentliche Dinge aus der Mitte der Schrift. Bloß, es geht ja um die Details. Und da kann man wieder unterschiedlicher Meinung sein, was dient dem am meisten. Welche Partei macht am meisten dafür oder dafür oder dafür. Christen sind da auch unterschiedlicher Meinung. Also nicht so einfach. Ein erster Hinweis ist, oder eine erste Linie, lasst es uns nicht oberflächlich machen. Parteien wollen möglichst viele Zielgruppen ansprechen, die wollen auch Christen ansprechen und sagen natürlich, bei uns seid ihr am besten aufgehoben, wenn ihr euer Kreuz bei uns macht. Und das wäre zu einfach, wenn man da nach dem Namen geht, wenn man nach dem geht, was sie ins Schaufenster stellen. Das ist schon ein bisschen näher dran, aber die Frage ist, was tun sie, was betreiben sie, in welche Richtung geht es wirklich? Das kann gleich sein, das kann auch mal ein bisschen abweichend sein. Welches Handeln ist näher dran an dem, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist? Und dann ist es nicht mehr so einfach, dann erkennt man nicht mehr an der Überschrift, dann ist es auch nicht mehr so eindeutig, wenn man das in Blick nimmt. Aber man ist dann dabei, sich ein Urteil an der Substanz zu bilden. Und das ist immerhin besser. Also das Erste, nicht oberflächlich. Das Zweite, nicht aus Protest. Die Variante gibt's. Die Israeliten hätten im Exil einen Grund dazu gehabt, zu sagen, das machen wir nicht. Wir protestieren dagegen, wie die mit uns umgegangen sind. Und wir wollen das nicht im Nachhinein dadurch legitimieren, dass wir jetzt hier Häuser bauen und Gärten machen und so und damit sagen, ist ja alles schon gut so. Nein, hätten sie machen können mit einem Grund, aber das wäre nicht gut gewesen. Es gibt sicherlich Grund manchmal zu Ärger, es gibt auch Grund zu Protest. Die kann man auch äußern, das kann man auch irgendwo einbringen, aber danach zu wählen, das ist nicht gut. Damit verhält man sich wie ein kleines Kind so. Wie kleine Kinder werden mit Absicht noch nicht zur Wahl zugelassen. Also dann macht man womöglich aus Ärger etwas, was anderen offensichtlich schadet. Das wäre nicht gut. Und letztlich ist sowas, so eine Entscheidung dann auch egoistisch. Und das ist der nächste Punkt. Nicht egoistisch wählen. Das steht hier ganz klar. Suche der Stadt Bestes. Da steht nicht, sucht euer Bestes. Macht alles so, dass es euch am besten geht. Sucht der Stadt Bestes. Und dann werdet ihr merken, im Nachhinein, wenn es der Gesamtheit gut geht, geht es euch auch gut. Das wird sich auch auf euch auswirken, aber sucht der Stadt Bestes. In ihrem Wohl liegt euer Wohl. Nun machen die Parteien ja oft so eine Sache, da sagen ich, wir machen was für die, wir machen das für die, wir machen was für die. Und jetzt kann man gucken, wer macht am meisten was für uns, für die Gruppe, zu der ich gehöre, für die, zu der Lebenssituation, zu der ich gehöre, zu dem Alter, zu dem ich gehöre. Und die nehme ich dann. Ich suche das, was für mich am besten ist. Und das wäre nicht nach diesem Wort. Damit suche ich das Beste für mich. Und hier wird uns gesagt, such das Beste für das Ganze. Erstens ist es christlich gedacht. Zweitens kommt es am Ende auch euch zugute. Also was ist gut fürs Ganze? Was ist gut für alle? Was ist gut für die sonst niemand spricht, die keine Lobby haben? Das Dritte, und dann ein Viertes. Was Jeremia so richtig Ärger eingebracht hat, ist, dass er gesagt hat, Leute, das geht hier länger. Richtet euch drauf ein, das dauert hier noch 70 Jahre, mindestens. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen. Also eine langfristige Perspektive. Was ihr jetzt tut, das hat Bedeutung für dann, für lange, für die, die nach euch geboren werden. Was ist in 70 Jahren? Wie wirken sich Weichenstellungen heute aus für die Menschen in 70 Jahren? Bei den meisten Sachen kann man es nicht wissen, was daraus wird. Dann gibt es viele Sachen, wenn man guckt, worüber wird gestritten, da kann man sagen, ja, das ist in 70 Jahren wirklich egal. Ob ein bisschen hierhin verteilt wird oder dahin verteilt wird, das ist in 70 Jahren Wurst. Und dann gibt es einige wenige Sachen, bei denen ist jetzt schon klar, die werden sich auswirken. Da werden vermutlich Menschen in 70 Jahren fassungslos sagen, wie konnten die damals nur? Wie konnten die uns das aufbürden? Die wussten doch, welche Folgen das haben wird. Das betrifft natürlich besonders Entscheidungen, die Bewahrung der Schöpfung betreffen. Aber auch andere. Der Umgang mit dem, was uns geschenkt ist. Und was nicht nur für uns reichen soll. Also die Wirkung auf lange Zeit, das ist auch ein Kriterium. Was ist in dem Vielerlei, worum es geht, besonders wichtig? Und auch hier gilt es nicht egoistisch wählen, nicht nur auf sich selbst zu gucken. Zu der ganzen Stadt gehören auch die Menschen in 70 Jahren und danach. Auch wenn deren Wohl uns nicht mehr unmittelbar zugutekommt. Wohl unseren Kindern. Also das sind so ein paar Hilfen, die kann man draus ziehen. Nicht oberflächlich rangehen, sondern nach dem, was wirklich getan wird. Nicht aus Protest heraus, nicht egoistisch. Eine langfristige Perspektive im Blick haben. Ist da jetzt alles klar? Ja, ne? Auch das läuft nicht auf eine Wahl hinaus, das ist auch gut so. Eine Orientierung ist es, finde ich, schon. Und es stimmt nicht zu sagen, ist ja doch alles gleich. Da muss man von ziemlich weit gucken, dann ist immer alles gleich. Aber wenn man näher ranguckt, gibt es schon auch einige Unterschiede. Und dann gibt es eine Menge, die einem dann nicht passt, bei dem, was vielleicht dem am nächsten kommt nach der eigenen Einschätzung. Und so möchte ich mit einem Satz schließen. Den habe ich letzte Woche im Deutschlandfunk gehört. Da gab es so eine Wahlreden, also nicht wirklich Wahlreden, aber das wurde so genannt, Wahlreden von Literaten, die mal ihre Sicht in eine kurze 5-Minuten-Rede packen sollten. Und da war der letzte Satz bei Sibylle Levitscharow folgendermaßen: Als Pragmatiker, sagte sie, bin ich deshalb guter Dinge und rate, wähle vernünftig, auch wenn dabei die Zähnlein knirschen. Amen.